So, guten Morgen. Heute werden wir eine Vorlesung haben, was meiner Meinung nach sehr interessant werden sollte, weil wir erstens ein sehr spannendes Thema behandeln werden. Das sind die neuen archäologischen Funde aus Georgien. Und wir werden auch Möglichkeit bekommen, das Skype-Interview mit der Entdecker zu führen. So, Sprachen und Völker des Kaukasus, so lautet der Titel unserer Veranstaltung. Und abgesehen davon, dass Sie jetzt die Studenten sind, die für Kaukasologie entschieden haben, dann nehme ich an, dass Sie haben einen Grund dafür. Sie interessieren sich für Kaukasus, für die kaukasischen Sprachen und für die Völker, die im Kaukasus anzutreffen sind. Gleich am Anfang sollte man schon sagen, dass wir müssen zwei Begriffe voneinander trennen. Das ist einmal Kaukasus und Kaukasien. Kaukasus wird als ein Begriff, der geografisch angelegt ist, verstanden. Da meint man ein Hochgebirge zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer, das über 1100 Kilometer lang ausgestreckt ist, die Breite beträgt 110 bis 160 Kilometer und die Fläche Gesamtgebirges ist 145.000 Quadratkilometer. Kaukasien aber wird als geopolitisches Begriff verstanden und deckt die Länder ab, die zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer mit den drei Hauptteilen dargestellt ist. Das ist Nordkaukasien, Gebirgszug des Großen Kaukasus und Transkaukasien. Sie sehen hier die großen kaukasischen Gebirge. Das Gebirge, das aus den drei Gebirgsketten Großes Kaukasus, Kleiner Kaukasus und Talischgebirge besteht, ragt bis zu einer Höhe von 5.682 Metern über den Meeresspiegel auf. Die mittlere Höhe beträgt 602 Meter und hier sehen Sie zwei Bilder. Das sind zwei Gipfel, die höchste Gipfel, die im Kaukasus sich befinden. Einmal das ist Elbrus, die Höhe ist 5.642 Meter und liegt in Kabardino-Balkarien. Und hier sehen Sie Kasbek oder Envartveri, wie es auf Georgisch heißt. Höhe ist 5047 Meter und es liegt in Georgien. Seit der Antike ist das goldene Vlies ein Synonym für den märchenhaften Metallreichtum des Landes am Schwarzen Meer. Sie kennen bestimmt den Mythos von Argonauten. Haben Sie bestimmt gehört, und auch Mythos von Medea, das sind zwei Perspektiven, also einmal eine europäische Perspektive und einmal eine georgische Perspektive. Hier sehen Sie eine alte Abbildung, Jason bringt Peleas, das goldene Vlies aus Griechenland, und hier sehen Sie Medea-Denkmal in Batumi. Hintergrund des Mythos ist, dass im goldenen Kolchis, dem im Westen des heutigen Georgien gelegenen Gebiet am Kaukasus, Schafffelle verwendet wurden, um Goldstaub aus dem Fluss zu waschen. Zahlreiche Ausgrabungen brachten mehrfach die Goldstücke hervor, die zu den ältesten Kulturen gehören, die im Kaukasus existiert haben. Vorletztes Jahrhundert hat man angefangen in Vani, das ist ein Fundort in Georgien, was etwa 60 Kilometer von dem Schwarzen Meer entfernt ist. Und die weiteren Ausgrabungen aus dem letzten Jahrhundert, in den 60er Jahren, die weisen deutlich darauf hin, dass eine hochstehende Kultur mit zahlreichen Zeugnissen der Goldschmiedekunst in Georgien oder auf Territorium Georgiens existiert hat. Hier sehen Sie eine Karte, was ich aus einem Katalog entliehen habe. Das ist ein Katalog, was 2002 herausgebracht wurde zu einer Ausstellung. Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbaumuseums Bochum in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für archäologische Forschungen der Georgischen Akademie der Wissenschaften in Tiflis. Und hier sehen Sie verschiedene Anzeichnungen, also wie hier Sie sehen, das ist auch Gold, besonders in Nordkaukasien zu finden, Blei, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Arsen und so weiter. Und dann kann man schon verstehen, die Interesse von Griechen oder überhaupt anderen Völkern, die erstmal nach Georgien gekommen sind und nach Kolchis gekommen sind, um Gold oder auch weitere Metalle zu erwerben. Der prähistorische Hintergrund der Kaukasus ist ziemlich reich. Etwa um 4000 Jahre vor Christus existierte in Kaukasus Kura-Araches-Kultur, was eine sehr große Ausprägung auf die kulturelle Entwicklung des Kaukasus beigetragen hat. Zu dieser Zeit existiert in Nordkaukasien Maikop-Kultur, und zwar in Adygea. Bisschen später entstand in Südkaukasien Kolchis-Kultur, das zwischen 1,700, also bis 600 Jahren vor Christus existiert hat. Das ist eine Mittelbronze-Froheisenzeit, die in Westgeorgien ausgebreitet war. Darüber hinaus gab es auch Schengavit-Kultur in Armenien und Velikent-Kultur in Dagestan. Und Sie sehen hier auf diesem Bildschirm, dass viele verschiedene Kulturen im Kaukasus existiert haben. Hier sehen Sie die Goldstücke, die aus Vani-Ausgrabungen zu Licht gekommen sind. Und meistens das sind sowohl auch alltägliche Metallgegenstände, was man im alltäglichen Leben verwendet hat, als auch die Schmuckgegenstände, die aus dem Gold gemacht worden ist. Kaukasus ist für verschiedene wissenschaftliche Gebiete von interessant. Ich habe jetzt einige Themen schon erwähnt und jetzt möchte ich über Kaukasus als über einen sehr wichtigen ökologischen Region sprechen. Wenn wir uns auf Georgien beschränken, dann kann man sagen, dass Georgien zählt zu den 238 wichtigsten Ökoregionen der Erde. In 11 staatlichen Naturschutzgebieten gibt es über 4.100 Pflanzenarten, davon etwa 100 dort sind endemisch, ca. 400 Baum- und Straucharten, 61 davon sind endemisch und 60 Arten gelten als weltweit bedroht. Etwa 1.000 verschiedene endemische Wirbeltierarten sind im Kaukasus anzutreffen, zum Beispiel 330 Vogelarten, 160 Fischarten, 48 Reptilienarten und 11 Amphibienarten. Hier auf dem Bild sehen Sie europäische Eiche, was im Kaukasus auch verbreitet ist. Und hier sehen Sie eine endemische Art, Kaukasusfichte, was nur im Kaukasus vorkommt und nirgendwo auf der Welt. Kaukasus gilt als eine Wiege für alte Zivilisationen. Im Kaukasus sind 3 frühere Zivilisationen entstanden. Hier sehen Sie Georgien oder Iberien zusammen mit Lasicum. Hier sehen Sie Armenien und hier sehen Sie Albanien. 3 frühere südkaukasische Staaten, Georgien, Armenien und Albanien, sind im Kaukasus entstanden. Wir werden die Gelegenheit haben, über Georgien und Armenien in weiteren Unterricht zu sprechen. Also wir behandeln dieses Thema, wenn wir zum Kaukasus politisch kommen. Aber jetzt möchte ich ganz kurz über die Albanien sprechen. Also Albanien, das ist ein Reich, was etwa von Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus bis in die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts mehr oder weniger souverän von den Nachbarreichen existiert hat. In wissenschaftlicher Literatur und auch in Wikipedia erfinden sie ein anderes Datum, das es bis 19. Jahrhundert als ein unabhängiges Reich existiert hat, was aber nicht unbedingt stimmt, aufgrund zwei wichtigen Ereignisse, die im Kaukasus stattgefunden haben. Erstens, im Jahr 510 schafften die Sassaniden nach dem Tod von König Vasagan die einheimische Monarchie in Albanien ab und setzten einen Marspan als Statthalter in der Hauptstadt Parto ein. Und das muss hier existiert haben. Und als aber 640 die Araber in das Kaukasusgebiet vordrangen, wurde die byzantinische Macht zurückgedrängt. Und ab 662 erkannte auch der Miharidenfürst Djuanscher die arabische Oberhoheit an. Und das ist zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts. Und da ging es los. Also seitdem existiert Albanien nicht mehr als eigenständiger Reich. Und irgendwann ab 9. Jahrhundert ist dieses Reich aus der politischen Karte verschwunden. Kaukasus ist auch sehr spannend religiöser Hinsicht. Wie Sie hier sehen, es sind verschiedene Religionen im Kaukasus verbreitet, und zwar in verschiedenen Zeiten. Hier sehen als erstes Judentum. Judentum ist seit der Antike im Kaukasus verbreitet, in vorgeschichtlicher Zeit durch babylonischen Juden in Südkaukasus, in frühchristlicher Zeit durch Chasaren in Nordkaukasus und in historischer Zeit durch persische Juden im Ostkaukasus. Weiter haben wir Zoroastrismus, was in Kaukasus bis ins 7. Jahrhundert ausverbreitet war, in arsakidischer und sassanidischer Zeit. Und das ist etwa von 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus in Südkaukasus, das heißt in Armenien, in Ostgeorgien, Dagestan und Aserbaidschan. Und das geschah unter iranischer Herrschaft. Und hier sehen Sie eine Ausgrabung zoroastrisches Tempels in Ostgeorgien, das im 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erst gefunden worden ist. Weiter haben wir natürlich Verbreitung der Christentum im Kaukasus. Und da muss man gleich sagen, es ist eine orthodoxe sozusagen Region, was, wenn man schon von Christentum spricht, dann meint man die Orthodoxie, die seit dem 4. Jahrhundert als Stadtreligion in südlichen kaukasischen Staaten funktioniert hat. Ab 3. Jahrhundert nach Christus erfolgte Christianisierung Armeniens durch Griechen und Syrer. Ab dem 4. Jahrhundert Christianisierung Georgiens und Albaniens durch Griechen, Armenier und Syrer. Und ab dem 11. Jahrhundert wurde auch Nord- und Ostkaukasus christianisiert, zum Beispiel Ossetien, Tschetschenien, Dagestan. Und das geschah durch Georgier und teilweise auch durch Armenier. Ab dem 17. Jahrhundert sind die Nordteile und ostkaukasische Teile durch Russland nochmal christianisiert. Also das geschah mehrmals in verschiedenen Jahrhunderten. Und das heutige Bild, religiöse Karte des Kaukasus, ist klar, dass sehr, sehr bunt ist. Natürlich ist auch Islam verbreitet im Kaukasus seit dem 7. Jahrhundert im Südkaukasus durch arabische, persische und türkische Einwanderer oder auch durch die Invasionen dieser Völker. Und seit dem 13. Jahrhundert im Nordkaukasus ist auch Islam verbreitet, und heutzutage gilt Nordkaukasus als islamisches sozusagen Gebiet. Hier sehen Sie, das ist eine Synagoge. Hier sehen Sie, ja, Moschee. Und hier ist eine Kirche und die alle drei stehen in Tbilisi nicht sehr weit voneinander entfernt, ein paar hundert Meter. Und das zeigt auch, dass die Georgier sehr tolerant in Bezug auf Religion.
Aber ist das nun auch, oder? Also katholische, ja. Gregorianische und evangelische Kirche.
Ja, genau. Ja, genau. Also wenn man von der Christentum spricht, da muss man auch sagen, dass es auch, ich habe kein Bild hier, aber es gibt auch die armenische Kirche in Tbilisi. Und das zeigt auch, dass also die Anerkennung und.
Aber gibt es eigentlich Unterschied zwischen schiitischen und sunnitischen Germanys? Gibt es sowas architektonisch? Kann man das sehen?
Nicht.
Also weil evangelische und katholische und orthodox kann man ja unterscheiden.
Ja.
Aber Germanys scheinbar nicht.
Die Innenarchitektur ist anders.
Ja, aber von außen.
Von außen nicht wahrscheinlich sehen, nicht so.
Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine schiitische Moschee gesehen.
Nadja, was denkst du?
Nein,
ist kein Unterschied.
Ist kein
Unterschied. Okay.
Echt?
Ja, das ist von der
wow.
Ja. So, jetzt haben wir Vielfalt von religiöse, also religiöse Vielfalt im Kaukasus gesehen und ich habe es wahrscheinlich geschafft, Sie zu überzeugen, dass es eine sehr spannende Region ist in dieser Hinsicht. Und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Thema. Das ist Identität. Was ist Identität? Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Emine?
Identität setzt sich zusammen aus der Religion, der Herkunft und der Sprache, die man seit Anbeginn der Zeit gelernt hat.
Genau, also drei Komponenten prägen Identität. Das ist einmal die Sprache und hier ist die Muttersprache gemeint. Das ist ethnische Zugehörigkeit und das ist religiöse Zugehörigkeit. Ja, diese drei Komponenten sind sehr wichtig. Jetzt, was für ein Bild haben wir bezüglich Identität im Kaukasus? So, wenn wir jetzt als Beispiel die Georgier nehmen, ja, also überwiegende Mehrzahl in Georgien sind die Georgier, das sind über 3 Millionen. Und ich habe sie in drei Gruppen eingeteilt erstmal. So, Gruppe A, das sind die Georgier, die Georgisch sprechen und sie christlich orientiert sind. Dann kommt die Frage von türkischen Mädchen. Weiß jemand, wer die türkischen Mädchen waren? Ja? Nicht ganz.
Wenn nicht in Georgien lebenden georgischen Muslime.
Ja, das
in Georgien,
das sind in Georgien lebenden muslimisch orientierte Georgier und sie leben oder haben im Südgeorgien gelebt an der Grenze mit der Türkei und im Zweiten Weltkrieg wurden sie auch wie sehr viele Stämme oder Völker aus dem Kaukasus ins Mittelasien deportiert, weil die sowjetische Regierung Angst hatte, dass sie jetzt kollaborieren mit den Deutschen und haben die Tschetschenen, die Inguschen und sehr viele muslimisch orientierte Völker einfach, Tscherkessen auch einfach nach Mittelasien deportiert. Zurzeit gibt es große Schwierigkeiten mit dieser Frage, weil die aus Georgien stammende muslimisch orientierte Georgier wollen zurück nach Georgien, zu ihrem Heimat und das wird nicht anerkannt. Also die Zustimmung kommt nicht, weil eben hat man einfach Problem damit, anders orientierte, religiös anders orientierte Georgier wieder aufzunehmen. Also die Frage, sind die Georgier, die muslimisch orientiert sind, also was für eine ethnische Identität sie haben, das sind die Georgier, religiös sind sie muslimisch orientiert, sprechen tun sie Georgisch, aber sind sie Georgier? Teilweise ja, also es gibt sehr viele Familien, die Georgisch sprechen.
Kulturgedächtnis ist immer noch
da. Ja, deswegen wollte ich auch das hier ein bisschen so diskutieren, weil, wie gesagt, das ist ein sehr kompliziertes Thema und darüber müssen wir sprechen. Die zweite Gruppe, das sind die Georgier, die Megrelisch und Georgisch sprechen, religiös sind sie christlich orientiert. Ja? Also hier haben wir zweite Gruppe, also bei denen noch eine weitere Sprache oder die Muttersprache als erste Sprache Megrelisch ist, obwohl sie auch Georgisch sprechen. Und da fragt man sich, ja, also sie sprechen Megrelisch und Georgisch, sind orthodox und die sind Georgier, also sie haben eine Identität wie die erste Gruppe. Ja? Und dann kommen noch die, also kommt die dritte Gruppe und das sind die Georgier, die Lasisch sprechen. Religiöser Hinsicht, teilweise sind sie orthodox, aber auch muslimisch orientiert. Ich habe einmal schon erwähnt, dass wir haben ein einziges Dorf, wo die Lasen heutzutage in Georgien leben und, oder Halbdorf, ja, also das ist Sapi, nicht weit von, also gerade an der Grenze mit der Türkei und die Lasen, die auf der georgischen Seite leben, die sind, also muslimisch orientiert sind sie nicht, definitiv nicht. Aber sie sind auch nicht richtig christlich orientiert, die sind irgendwo dazwischen, sie haben ein Problem mit dem Identität, religiöse Identität sich selbst. Und in der Türkei lebende Lasen, die sind muslimisch orientiert, die sprechen aber Lasisch. Ja? So, jetzt fragen wir uns, wer sind sie? Also wie identifizieren sie sich? Ja? Und das ist eine sehr spannende Frage, nicht nur in Bezug auf Georgier, auch in Bezug auf andere Völker, die im Kaukasus verbreitet, also zu finden sind. Ich möchte hier an dieser Stelle auch die Juden, georgische Juden erwähnen. Ich habe schon gesagt, das Judentum ist seit der Antike in Georgien, im Kaukasus und also in Georgien konkret verbreitet. Das heißt, die Juden leben in Georgien schon seit 2 Jahrtausenden. Ja? So, sie sprechen keine Muttersprache. Die Muttersprache für georgische, sogenannte georgische Juden ist das Georgische. Religion haben sie beibehalten. Sie haben auch Synagoge gesehen und das ist nicht die einzige, die in Georgien man finden kann. So, also sie sprechen Georgisch als Muttersprache, sie haben ihre Religion beibehalten, sie identifizieren sich als Juden und das ist jetzt sozusagen ein Fall, wo ethnische Identität mit der religiösen Identität übereinstimmt. Ja? Wenn man von Juden spricht, dann natürlich gleich denkt man an die Identität dieser sozusagen Menschen, die aber nicht nur, also manche Juden sind auch christlich orientiert und soweit ich weiß, das sind mehr die aus Russland stammende Juden und da fragt man sich also, wie identifiziert man sie? Und jetzt eine Frage, wie erfolgt die Identität? Kann ich zum Beispiel in es sagen, also was sind sie, darf ich es, oder?
Also Fragen kann man eigentlich immer.
Ja, aber darf ich sagen, dass sie sind Türken oder Deutsche?
Also von außen zu beurteilt werden, welcher Identität man zugehört, glaube ich nicht.
Ja. Also es geht darum, dass man sich selber identifizieren soll, ja? Also das ist Selbstidentität. Es geht um die Selbstidentität, ja, genau. Und wie gesagt, also Kaukasus ist in dieser Hinsicht auch sehr spannendes Region und auch für unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen wie sagen wir erstmal Ethnologie, Soziologie, Konfliktforschung, Politik und so weiter und so fort. Okay, Kaukasus ist auch ein sehr spannendes Region, weil hier 3 kaukasische Alphabeten entstanden sind. Einmal georgisches Alphabet, was durch 3 Schriften vertreten ist. Asom Tavruli, Nuscha Khuzuri und Mkhedruli. Dann hier sehen Sie das armenische, der armenische Alphabet und unten das albanische Alphabet. Wenn man über die schriftliche Tradition im Kaukasus spricht, muss man sagen, dass es sehr reich ist. Wir haben für das Georgische älteste Zeugnisse, schriftliche Zeugnisse ab dem 15. Jahrhundert. Und welche Zeugnis ist das? Was? Die älteste, ja? Steininschrift. Und wie heißt diese Inschrift? Polnische Inschrift aus dem 15. Jahrhundert. Und außerhalb Georgiens?
Auf
Nein, nein. In Jerusalem, also Jerusalem-Inschrift, genau. Also für das armenische Alphabet die älteste schriftliche Zeugnisse, also Inschriften haben wir ab dem 6. Jahrhundert, Handschriften aber ab dem 9. Jahrhundert. Und die kaukasisch-albanisches Alphabet ist ab dem 6. Jahrhundert durch Palimpsestenhandschrift belegt. Kaukasische Sprachwissenschaft. Sie studieren kaukasische Sprachwissenschaft und dann fragt man sich, was ist das, was für eine Disziplin ist es, ja? Was ist das Forschungsobjekt der kaukasischen Sprachwissenschaft? So, wir müssen unterscheiden zwischen die Sprachen, die kaukasischen Sprachen und Sprachen des Kaukasus. Wir haben dieses Thema schon behandelt, möchte ich ganz kurz zusammenfassen, dass die kaukasischen Sprachen sind die Sprachen, die von den autochthonen Völkern des Kaukasus gesprochen werden und nicht zu den indogermanischen, altaischen, das heißt Türksprachen und semitischen und anderen Sprachfamilien gehören. Die überwältigende Mehrheit im Kaukasus sind die kaukasischen Sprachen und das sind etwa 40, ja? So, die Sprachen des Kaukasus sind die Sprachen, die von den im Kaukasus lebenden Völkern gesprochen werden und jede Sprache, die im Kaukasus gesprochen wird, zählt zu den Sprachen des Kaukasus, ja? Also, Kaukasussprachen sind die Sprachen, die von autochthonen und nicht autochthonen Völkern gesprochen werden im Kaukasus. So, die weiteren Sprachfamilien, welche waren sie? Das waren die indoeuropäischen Sprachen, wie zum Beispiel das Russische, Ukrainische, Armenische, Ossetische und so weiter. Griechisch auch, also es ist ganze Menge, können wir hier nicht alle aufzählen. Die türkischen Sprachen, wie Aserbaidschanisch, Kumykisch, Karacay, Nogaisch, Balkarisch und auch die semitischen Sprachen sind im Kaukasus anzutreffen und das ist das Neuaramäische Aisor. Und hier sehen Sie die Sprachvielfalt im Kaukasus da, und das ist sehr bunt, sehen Sie hier, ja. Und das ist nicht alles. Man
die
kann,
Karte ist doch hier entstanden.
Ja, die Karte ist von Herrn Gippert. Zusammengestellt, erst 1993 bis zum 2003.
Ich habe beobachtet, dass in allen Wikipedia, in allen Sprachen zum Kaukasus wird diese Karte verwendet.
Ja.
Also ich habe über 20 Sprachen gezählt.
Das ist eine empirische Karte.
Also es braucht wirklich viel verarbeitet nochmal und nur, dass die einzige Karte ist,
wahrscheinlich aktuelle.
Aktuelle, ja. So, und Fazit, primäres Forschungsobjekt der kaukasischen Sprachwissenschaft sind die Sprachen, die im Kaukasus verbreitet sind, von den autochthonen Völkern gesprochen werden und nicht zu den indogermanischen, semitischen oder anderen Sprachfamilien gehören. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema und jetzt kommt die große Spannung. Das ist Entdeckung von Homo georgicus. Aus dem Gebiet des heutigen Georgiens aus Tmanisi stammen frühe Hominidenfunde aus dem Paläolithikum. Und hier haben Sie verschiedene Links. Sie können sie alle dann nachher aufrufen und lesen, was die Presse und was die Medien darüber berichten. So, der spektakuläre Dmanisi-Fund, so hieß es, gleich nach der Entdeckung, der Schädel in durch die Ausgrabungen in Dmanisi. Dmanisi ist eine Kleinstadt, etwa 85 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tbilisi. Hier sehen Sie Bild, und das ist eine mittelalterliche sozusagen Siedlung gewesen, obwohl man unter diese mittelalterliche Mauer eine frühbronzezeitliche Überreste findet. Das ist Sioni-Kirche, die aus dem 6. bis 7. Jahrhundert zu datieren ist, aber die Siedlung selbst schon definitiv schon ab 15. Jahrhundert existiert hat. Seit 1991 ist dieser Ort weltweit bekannt, weil hier wurden die Schädel, die etwa 1,8 Millionen alt sind, die Homininenfossilien gefunden. Vor 1991 wurde Dmanisi mehr durch Tausende von Tierfossilien bekannt, die als Laichfossilien bekannt sind, also die in Zentraleuropa zu finden sind. Und seit dem 1991 wurde das Plateau, Dmanisi-Plateau, durch sensationelle paläontologische Funde berühmt. Hier sehen Sie den Ausgrabungsort, die Fundfläche ist 150 Quadratmeter, Funde über 5 Körper, Skelettteile und steinerne Artefakte sind hier gefunden worden, und die sind datiert, Gegenstände, die 1,75 Millionen alt sind. So, die Ausgrabungen in Dmanisi geschah in verschiedenen sozusagen Etappen. Die älteste Ausgrabung von 2001, das ist eine Zusammenarbeit gewesen, die durch Georgische Akademie der Wissenschaften und das Römisch-Germanische Zentralmuseums durchgeführt ist. Die Funde sind die Urmenschen aus Kaukasus, das sind Sesva und Msia, das waren zwei Schädel, ein Mann und eine Frau. Weiter folgten die Ausgrabungen von 2007, die durch Georgische Akademie der Wissenschaften durchgeführt worden sind, unter der Leitung Professor David Lotke-Panitze, und später werden wir die Möglichkeit haben, ihn zu begrüßen in Skype, und die Ergebnisse waren die 5 Schädel, die aus den, eines 1,85 Millionen Jahre alte Frühmenschen, mehr als 100 Werkzeuge sowie weitere Gegenstände sind durch diese Ausgrabungen zutage gekommen, und die letzten Ausgrabungen stammen von 2013. Und diese Ausgrabungen sind durch Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern durchgeführt worden. Das sind die Wissenschaftler gewesen aus Georgien, Schweiz, Israel und USA. Das sind diese 5 Schädel. Und Sie sehen hier, also 4 sind ziemlich gut erhalten, eine ist nur ein Halbschädel, aber man kann heutzutage ganze Schädel rekonstruieren. Und das hat man als Homo Georgicus genannt. So, das ist ein Zitat aus Focus, aus einem Artikel, das was im Focus publiziert wurde, und hier haben Sie auch Links, und überall schon die Titel sind, ja, Forscher zweifeln an Afrikas als Wiege der Menschheit, oder Anthropologie Homo erectus stammt womöglich aus dem Kaukasus und so weiter, ja, das können Sie nachher auch selber lesen. Und jetzt ganz, ganz Wichtiges, also hier sehen Sie erstmal Entwicklung der Menschheit, die sozusagen wie ein Baum so aussieht, ja? Und nach diesem Entdeckung, die Homo wie Homo erectus, dann weiter Homo ergaster und auch Homo rudolfensis, also die werden auf einer Ebene untergebracht, zusammen mit Homo Georgicus. Und das war eine Entdeckung, das war einfach eine Sensation in der Theorie der Entwicklung der Menschheit. Und das ist, was die Dmanisi-Funden hervorgebracht haben. Ja? Also wirklich eine große, große Neuigkeit und einfach Wissen über die Entwicklung der Menschheit. Entdeckt worden sind und die Ausgrabungen durchgeführt sind durch der Leitung von David Lord Gepanidze. Der ist ein in Georgien lebender Paläoanthropologe. Seit 2004 ist er Generaldirektor des Nationalmuseums von Georgien. Seine Aktivitäten sind enorm. Hier sehen Sie Bild, er hält im Hand sehr stolz, also ein Schädel, und ist überglücklich über diese Funde. Das ist Curriculum von David Lord Gepanidze. Er hat erst in Georgien studiert, an staatlicher Universität Tiflis, dann arbeitete er oder setzte sein Studium fort im Institut für Geographie der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Dann hat er in Göttingen, in Paris, in Madrid weiter studiert, in Lissabon studiert und gearbeitet. Und er leitete ab den 1997 paläoanthropologische Ausgrabungen an mehreren Orten in Georgien. Und in einer Auszeichnung von Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung über ihn steht, dass unter seiner Leitung verwandelte sich das Museum kontinuierlich von einer typischen Sowjeteinrichtung in eine pulsierende Stätte für Kultur, Bildung und Wissenschaft. Und das ist Herr Dato Lord Gepanidze. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn live zu sprechen. Ich werde jetzt versuchen, ihn über Skype zu erreichen.
Er ist offline?
Nein. Okay, kleine technische Störung.
Der hat schon geschrieben, ne? Was ist damit?
Also, es versucht sich anzumelden.
Unser Skype?
Ja, ich glaube, Sie sind offline.
Sie sind offline.
Oh, es gibt kein Internet.
Ach so, weil Internet abgeschlossen
ist. Ja.
Ja, wir waren die ganze Zeit offline. Ach nee, warte mal. Was sind wir hier? Flughafen, ne? Verbinden?
Das Internet ist auch sehr schlecht.
Ach nee, das brauchen wir nicht.
Aber
das
Skype brauchen
wir.
Kabel
haben wir auch.
Ja, also wir müssen Kabel anschließen.
Oder wir schließen Kabel an.
Ja, bei Freiburg muss ich ja dann online eingeben.
Dann gehen wir. Johann, kannst du nicht hören? Ich
noch. Soll ich das Film schalten oder brauchen wir das erst?
Internet ist weg.
Ara.
Nee, doch.
Hier, jetzt wird's.
Ach so.
Ja,
ja. Ja. Jetzt.
Einfach nur anmelden und jetzt wird's funktionieren mit uns.
So, jetzt muss ja auch laufen, ne? Jetzt sind wir und jetzt rufen wir ihn an.
Ah ja, Videoanruf, ja.
Soll ich das? Ja, passt.
Ah, unter Moderator.
Okay.
Er steht okay.
Mhm. Dann stellen wir uns.
So. Ja. Kamar Jobadato. Certo. ჯერ არა, ეხლა ხედავთ. დილამშვიდობისა. ხედავთ? ჩვენ ხედავთ, მე მგონი, ხო? არა, არა, მე იქით გადავა. So, დილამშვიდობისა დათო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენი სტუდენტები არიან და დაინტერესებული რამოდენიმე ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომელი. მე მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ ინტერვიუ თქვენთან. Englischurat, also jetzt haben wir Herrn Lotke-Panitze live im Skype und er wird uns berichten über die Funde, über seine Empfindungen bei den Ausgrabungen der Schädel und dann gebe ich das Wort an ihn weiter. So, Dato, Trofz, Mogutrot, Tkweni, Armutschene, Bischesareb, Sogadat, Meschesavali, Gavakete, Dachloibit. Mesmis, ki. Gwesmis, tavis uplat, shegizlia tilaparakot.
I don't say this in English if you don't mind, okay?
Okay.
Yes. I am pleased to speak with you, and it's my pleasure to talk maybe very briefly about the story of human evolution. You know, what I wanted to say just very briefly, that what I'm doing and what my colleagues are doing, we are trying to study our history. And I'm sure all we are interested in history. Some people are interested in genealogy, some people are interested in modern history. But I think also all we are interested in our origin. And what we try to do to make different excavations to find fossil evidence of our ancestors. And we're lucky in Georgia to have very good evidence of presence of our very old ancestors, hominids, which dates back 1.8 million. So you heard about it, you read about it, that you heard that earliest human presence out of Africa is in Georgia. It changed prevailing views about human evolution. It shows that humans who left Africa, it happened earlier, they are more primitive, and they were using very primitive stone tools. But we are still now on this stage. You saw we had a science magazine papers, which we recently published, and you saw a lot of publicity. And why it's important, maybe it's interesting for you to hear. And I think main importance is that we're getting a chance to study not just isolated finds, but to study whole population. To study whole population where we have at the moment 5 skulls, 4 jaws, and part of postcranial elements. So it's very rare that in one place you have this type of, may I say, snapshot. What we have in Tbilisi, this unique place, that we found evidence of human presence, and this evidence has been buried very quickly. So all we have, we are showing you with one episode to tell big story. So this is a chance to see what, let me repeat this word, snapshot, which helps us to look on big picture of human evolution. And the last our finds were most, may I say, best preserved ever found. This is a copy. You can see it.
Yes, yes.
This is a copy which we produced with computer tomography, but it's very well preserved, and all parts of skull has been preserved. So what we do have before, we have fantastic finds in Africa, in Indonesia, in China, of this time, not exactly this time periods are only in Africa, but they are fragmented. What they are, you are finding in different places, different parts of the body and in different geological settings. Here, all you have together, and if you will find parts of the skull in different places, just upper jaw, just part of, you know, brain case, or just isolated teeth, maybe some people will tell you, okay, this is a different species. But here we have combination where we have one and characters like you heard name Homo habilis, which was the first Homo presented in very small brain case, but it has a big face like Homo erectus and teeth like Homo rudolfensis. So in one skull you have this combination. And also we have very big luck that it fits with the jaw, which we found in 2000. So here you have, you see?
Yes.
Yes, we see.
Best complete combination of the fossils. And same time, you can see variability. Now question is, what? And this is, coming back, it was in 91 when we found this one. This is a jaw. And in fact, we found in cooperation with my German colleagues. We worked a lot with Römisches Magnetisches Zentrum from Mainz. And so we had this jaw. And you can see how different these two jaws are. See?
Yes.
So our work was to try to look, is it two different species or it belongs to one species? And now after this, our recent studies, we showed that this is one population. And this is one population where you have a big variability. So you have a big variability in brain size. It has a 550 cubic centimeter. You have 15, 16. Gewichte. So what is this? Shows that we got a chance to look on biology. You know, it's a big chance for a field to have big dates, to compare others, and to become hard science. This is an opportunity to move from our, let's say, archaeology, anthropology work towards population biology. And I think all what I would suggest you, even you are studying different fields and you are studying human history or, I don't know, literature, try to be interdisciplinary and try to look things from different perspectives. And even this one object which we have is a chance for us to learn a lot. And now, with help of Dmanisi, we are rethinking what happened in Africa. So this is our contribution to bring new evidence, which helps us to think and to look on different angles on human evolution. Kepopat? Is it enough?
Yes, I have some question. Yes, Erci Shekitwa.
I wanted to ask if... hello. I wanted to ask if you can tell us something about their daily life due to this cars and just something like what they ate, what did they hunt, or how did their daily life look like?
So this is, you know, I can tell you about age. We do not have direct evidence to say the biological age, but what we could say, this skull is mature adult. It's adult, and this one, this jaw, is young individual. What they were doing, what we can do, you know, we have not witnessed this over this time period, right? When you are studying manuscripts or you are studying history, you can read. And this is so early period, you should just reconstruct. What we could say about this was a group, they were producing stone tools already, not very sophisticated stone tools, and they were living, let me say, in social life. We had indirect evidence they were taking care of each other, and generally, to say, generally speaking, they are not fully humans, but they are more advanced than great apes. This is very brief, let's say, if you will ask me in two words. Okay?
Yes.
Yeah, hello, I have one question maybe just for information. Do you plan to reconstruct these skulls just like the real faces, like this one, Mzia? It's a plan now, it's a next step?
We did it one. If you will go, one artist, Jay Maternis is his name, he did various detailed reconstruction. He put muscles and then he put face. It's not yet sculpture, but it's a drawing. And it wasn't. So if you will Google or go, you will have Science magazine of the 18th of October, there is a reconstruction.
I ask it because Mrs. Tandashvili mentioned that you studied in Göttingen. It is right in early 19.
Yeah, I was one semester. Yeah. Mostly I was not in Göttingen. I was very brief. Or briefly, I was in 89. I was in Neuwied. It was part of Römisch Germanisches Central Museum and the Köln University.
I asked especially about Göttingen because maybe you heard about Blumenbach's theory and Schöne Georgianerin. You know this story?
No, I don't work very well, but I read.
Yeah, because the Blumenbach comes from Göttingen, and he had a scale from St. Petersburg, and it was the scale from Georgian women. And he measured this scale and said this is really proportional, very, very pretty, very, very, very pretty Georgian women. And why I asked about really face of the scales you find now is what do you think? Because I don't I don't like Zezwa and Zia how they sing. You know? They are not pretty. But what do you think how it seems the first Caucasians, first Georgians maybe? And the second question is what do you think, are they European or Asian? If we can ask this question, in fact.
Let's put it in different dimensions, you know. First of all, Blumenbach, I agree, he used for the identification of white race, right?
Right.
And the story behind it was that he fell in love with Georgian woman. It's quite a trivial story. In fact, today we are no more using almost, we are not using word of race, right? We are putting in the culture of phenomena. So this is one point. So that's why this is maybe methodologically a little different way. And we have today the opportunity to use genetic evidence. And genetic evidence is something which takes in some way job of paleontology. So this is a methodological approach. Concerning reconstruction, this phase is even worse than this one. So it is not photogenic. And I would be careful to use word of identification, either European or Asian, for these creatures. They are just humans. They are first Homo. It's much earlier than we were divided. But what we could say explain that this is a population. We use the word dim, paleodim for it, which shows that you could have in horizontal way different populations which are different, but still it's a biological way than cultural, what I wanted to say.
Right.
So that's a point. So I would be a little bit, I will put aside Blumenbach and the story from one way.
Okay, thank you.
Thank you very much for your contribution and participation, Dato. See you soon. Madlova, madlova. So, ich denke, dass wir jetzt ein bisschen mehr wissen und von der ersten Hand, er war dabei, als diese Schädel also ausgegraben wurden und ich möchte jetzt ein Video zeigen, dann werden Sie diesen Moment auch miterleben, wie das alles geschah. Das ist jetzt Manisse und hier sehen Sie mittelalterliche Mauer und das sind jetzt die Ausgrabungen, das ist er. So, Sie wissen, wie man mit Pinseln so ganz vorsichtig arbeitet bei den Ausgrabungen. So sieht es aus, verschiedene Schichten. Große Spannung, jetzt kommt der uralte Mensch aus Kaukasus. So. So. Also Sie haben das Wichtigste jetzt verstanden, dass die Bedeutung dieser Funde ist folgendes. Vorher hat man nur kleine Teile immer gefunden und das hat rekonstruiert, zusammengesetzt. Und jetzt auf einmal haben wir 5 Schädel und davon 4 sind vollständig. Und natürlich die Schlüsse, die daraus gezogen werden. Und man muss auch sagen, ich habe hier vorbereitet verschiedene Zitaten, aber das können Sie auch selber lesen. Das ist sehr strittig ist, ja, also in der Wissenschaft, die neue Erkenntnisse bringen die Wissenschaftler immer wieder zur Diskussion und ich denke, das wird eine sehr spannende Diskussion weitergeführt und wir werden einiges noch miterleben.
Ich glaube, wann ist es Reise wert, oder?
Ja, auf jeden Fall und ich möchte auch nochmal also wiederholen, das ist, was ich gestern gesagt habe, das also überlegen wir eine Reise nach Georgien. Ich verspreche Ihnen, zusammen mit Dato Lord Kipanidze nach Dmanisi zu fahren und selber die Ausgrabungen zu sehen. Haben Sie Frage gehabt?
Ich habe eine Frage an euch, weil wir haben gerade eben über Identität gesprochen. Und ich glaube, die meisten von euch sind ja irgendwie Georgien verbunden. Und wie ist es für euch jetzt, wenn, also ich kenne Georgier sehr, die sind sehr selbstbewusst, was die eigene Nation angeht und sie können diese Geschichte erzählen, dass Gott hat die Welt.
Ja, genau. Und beste Stück.
Wir erkennen, dass
man
nicht
in
die Hauptstadt geworden.
Also wie wird das jetzt sich soziologisch auswirken? Ich meine, okay, es gibt akademische Kreise, wo man sagt, okay, das ist biologisch, das ist was anderes. Aber ich denke mal, so die meisten Kreise haben jetzt die Nachrichten gehört, der erste Mensch ist jetzt auf einmal in Georgien gefunden.
Aber das bedeutet nicht, dass es ein Georgier gewesen ist. Ja, also er hat auch gesagt, es geht nicht um die kulturelle Identität. Also man freut sich, persönlich freue ich mich, weil ich komme aus einem Ort, wo schon im, was weiß ich, 1,8 Millionen Jahren die Menschen gelebt haben. Also das hat nicht mit Selbstidentität zu tun, dass ich jetzt mich so ein bisschen Privileg fühle, sondern das ist eine Erkenntnis, also das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis für mich und ich würde genauso freuen, wenn es woanders...
Vielleicht, was man dazu finden kann, also es gibt eine lange Diskussion darüber, ob die Völker autochthon sind oder von irgendwo gekommen sind. Es sieht danach aus, dass die autochthon sind. Ja. Also Das ist eine lange Diskussion. Entsprechend natürlich, wenn die Völker von Kongo auch die Sprachen sind. Die
ja, Sprachen das da, ist damit.
Es scheint, dass die immer da waren.
Ja, okay. Nächste Frage.
Ich glaube, was du meinst, ist, dass. Ich meine, Georgien ist ein sehr kleines Land und viele, wenn man denen sagt, ich komme aus Georgien, wissen noch nicht einmal, wo das liegt. Beziehungsweise, ich habe es sehr oft erlebt. Oh, Amerika. Ne? Also, oder Russland.
Viel zu oft erlebt. Ne?
Und dann dieser Punkt, das ist jetzt nicht so, dass man sich als Georgien besser fühlt, aber man kann sagen, klein, aber oho.
Also das, es wird fokussiert sozusagen auf Georgien, erstmal als Land. Und dann freut man sich, dass wenn nächstes Mal jemand sagt, ja Georgien, aha, Homo Georgicus oder sowas, also in diesem Kontext. Und ich denke, also für jedes Land solche archäologische Funde, die für die Entwicklung der Wissenschaft beigetragen haben, sind wichtig. So, damit möchte ich jetzt unsere heutige Sitzung abschließen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Vielen Dank.